Big Sport, Pro und Contra. Das Olympia, Format, wo es darum geht, dass man sich streitet, bis die Fetzen fliegen.
Und schon im Intro reinschwätzt, offensichtlich. Es tut mir leid. Aber wir haben viel zu besprechen, wir haben keine Zeit zu verlieren. Ich weiss, es ist auch okay. Wir reden über Beat Feuz, der ist Olympiasieger. Wir feiern das und fragen uns aber gleichzeitig auch, wie geht es weiter mit dem Mann, der diese Woche noch 35 wird. Wir fragen uns, wie geht es weiter mit dem Marco Odermatt, der zweimal gefahren ist, zweimal ohne Medaillen ausgegangen ist, obwohl er doch eigentlich einer von unseren grossen Trümpfen war.
Dann fragen wir uns, wer gewinnt den Super Bowl, und wir fragen uns auch noch, wie geht es in der Super League weiter, wo der FCZ seinen Vorsprung noch weiter ausbauen kann.
Super.
An diesem Wochenende.
Pro und Contra. Sportstreitgespräch mit Dino Kessler
und Emanuel Gysi.
Ja, der BFV jetzt. Olympia. Wir sind im Olympia-Fieber.
In die Vollen müssen wir. Es ist der 1. Mittag und wir haben ein Wechselbad von den Gefühlen hinter uns.
Ich bin ganz aus dem Häuschen.
Ich merke es dir. Ah, es ist Wahnsinn. Es ist ganz morgen schon
hibbelig. Faszinierend.
Beat Feuz in der Nacht auf einem Montag in einer sehr, sehr beeindruckenden Fahrt zu Abfahrtsgold gefahren. In Yangqing. Dem Ort, wo in der Nähe von Peking die Abfahrts- und ich glaube, sämtliche Skirennen stattfinden. Und letzte Nacht, wir nehmen am 10. Mittag auf, wie so oft, war es ein bisschen weniger erfolgreich für uns Schweizer. Feuz dus oder Mattus, Gavietzl und Rogentin in den hinteren Rängen aus unserer Perspektive. Ja, was machen wir jetzt aus dem Auftakt zu diesen Speedrennen?
Wir nehmen das mit, was wir haben, würde ich sagen. Das ist die grosse Freude. Wie schon gesagt, der Beat Feuz, der sich zum König von der Alpinskifahrer gekrönt hat mit dem Olympiasieg. Ich glaube, das überstrahlt, wenn nicht alles, dann doch ziemlich viel.
Das muss man sagen, ja.
Es ist irgendwie auch eine Krönung von einer Karriere, wie das auch der Bernhard Russi schon angetönt hat, mit im Appendix dann noch die Aufforderung, um sich jetzt auch zurückzuziehen von dieser Skikarriere. Da können wir dann nachher noch darüber diskutieren. Aber der Eindruck bleibt schon, dass zum richtigen Zeitpunkt eben der Feuz dann wieder da ist.
Ja.
Und sich der Titel noch holt, den ihm eigentlich noch gefehlt hat. Am Karrieren war eh schon gross gewesen.
Eben, das muss man sagen. Und am Schluss bin ich...
Muss man sagen, ja. Also präventiv habe ich ja gesagt, der braucht den gar nicht mehr, den Olympias. Das war schon so ein bisschen ein Selbstbetrug gewesen. Die Hoffnung war natürlich da gewesen, dass er es schafft. Aber dann kann man im Notfall auch sagen, ja, wenn er es nicht geschafft hätte, ist immer noch, wenn nicht einer der grössten Abfahrer von der Geschichte, einer von der grössten.
Gross ist er sowieso.
Absolut.
Und das... Eben, er wäre es gewesen, aber am Schluss ist es eben schon gut, wenn du schwarz auf weiß hast und wenn der sogenannte Grand Slam vom Skisport kannst vorweisen, also Olympia, Weltmeisterschaft, Wengen und Kitzbühel, das ist so ein bisschen der Abfahrer-Grand Slam, der hat vor ihm Jean-Claude Killy geschafft, sonst kennen, also Franz Klammer auf dem Papier auch, aber bei dem war Olympia und WM das Gleiche gewesen, weil damals die Olympischen Spiele gerade auch noch als Weltmeisterschaft gehalten haben. Darum würden wir heute mindestens ein Sternchen dahinter machen und eine, ja, so eine halbe Schriftgröße kleiner schreiben auf dieser Liste. Also, es gibt keine Diskussion, was für eine Hausnummer als der Beat Feuz ist. Natürlich eben unter Experten und Leuten, die sich intensiver damit beschäftigen, hat man das selbstverständlich gewusst. Aber ich glaube, so ein Olympiasieg, das ist am Schluss gleich noch einmal etwas, wo, auch wenn es im Endeffekt eine Abfahrtsgesamtwertung zum Beispiel sportlich der höhere Wert hat eigentlich. Ein Olympiasieg hat einfach so die Aura, wo du dann überkommst, das macht die Karriere schon noch einmal ein bisschen spezieller. Also man sieht es ja bei anderen Sportlern. Ich meine, die Dario Colonias und Simon Ammanns, die an den Olympischen Spielen gross abgeräumt haben über Jahre, die haben ein Standing. Ja? Du kannst nachher jahrelang hinten nachher springen, bös gesagt, und du kannst einfach sagen, ja gut, ich habe längstens bewiesen, was ich bin. Und der Feuz hat das eigentlich sowieso schon gemacht, bewiesen, was er drauf hat. Aber jetzt hat er wie so die endgültige und finale Krönung bekommen. Und ich glaube, es gibt niemanden, in der Schweiz sowieso nicht, aber ich glaube auch generell im Skizirkus, warum das nicht gönnt. Also was ich jetzt so mitbekommen habe, ist einer, wo man sagen muss, ja, ist auch cool, dass es so Karrieren möglich sind. Also die Geschichte, hinlänglich bekannt, jemand, der ja, mindestens am Anfang von der Karriere jetzt nicht ultimativ trainingsfleissig war, sondern einfach sehr talentiert, nachher eine schwere gesundheitliche Probleme mit dem Knie, eigentlich müsste ich den gar nicht mehr fahren können, so wie das Knie zu Weg ist, war. Vor mittlerweile 10 Jahren ist man davon ausgegangen, jetzt ist die Karriere gerade fertig. Es ist dann einfach erst richtig losgegangen. Und dass das möglich ist, das ist also beeindruckend tatsächlich.
Und man muss dazu sagen, es ist möglich, querbeet, also über die Landesgrenzen hinaus beliebt zu sein, erfolgreich zu sein und gleichzeitig nicht einen gewissen Kreis suspekt zu werden, weil eben, wer überall beliebt ist, der macht irgendwo durch auch etwas falsch, sagt man so hinlänglich, mhm. Ja, überall, weil er sich so von der besten Seite zeigt, das passt dann auch nicht immer allen. Der BAP Feuz schafft das, dass er, eben, wenn man schaut, sogar bei den Österreichern, wenn er sie klopft, jubeln ihm auch die zu, was das damit zu tun hat, dass er auch dort lebt.
Das hilft wahrscheinlich schon auch ein
bisschen. Hilft, ja. Und dass er mit einer Österreicherin geheiratet ist oder mindestens zusammen ist, das hilft auch. Natürlich schafft das sofort eine Verbindung wieder. Es werden Grenzen abgebaut. Aber er schafft das auf eine gute Art und Weise. Und gleich vermisst man eigentlich keine Kante bei ihm. Oder? Er
bietet
eigentlich alles. Er ist nicht ein braver Typ, der irgendwo durch sich immer diplomatisch äußert. Er ist sehr geradeaus. Er ist aber sehr höflich gleichzeitig. Und auch das nimmt man ihm nicht übel. Jetzt in unserem Format, wo Pro und Contra heisst, sucht man natürlich immer irgendwelche Punkte, wo man kann darüber diskutieren kann. Wenn es beim Feuz etwas zu diskutieren gibt, dann ist das Zukunft. Und ich glaube, dort können wir anknüpfen. Wie schon gesagt, Bernhard Russi in seiner Aussage, dass er soll zurücktreten soll. Jetzt. Genau definiert hat er es wirklich genau definiert. Jetzt. Also nach dem Olympiasieg, nach dieser Saison zurücktreten. Dann müssen wir dort anknüpfen und versuchen, uns darüber zu streiten. Soll er oder soll er nicht?
Das ist die Also du als Grosser, du bist ja ein bedingungsloser Feuz-Anhänger. Eben für dich ist er seit Jahren eigentlich schon vollendet und einer der grössten Abfahrer in der Geschichte. Kürzlich hast du mal gesagt, was war es vor einem Jahr in Kitzbühel? Kürzlich, ich werde auch alt. Vor einem Jahr, kürzlich. du bist einfach froh, wenn er heil oben runterkommt. Ihr sollt nicht allzu viel riskieren. Also ich glaube, der kann noch ganz viel riskieren. Ich sehe nicht ein. Und ich weiss, wo der Bernhard Russi herkommt. Also aus welcher Überlegung raus, als er das sagt, dass sich der Beat Feuz das soll überlegen jetzt wirklich mit dem Rücktritt. Ich glaube, bei Abfahrt ist es so, die wäre im Alter immer noch besser. Solange der Körper mitmacht, die Erfahrung macht so viel aus. Man hat es jetzt wieder gesehen mit dem uralten Johann Klage mit 41 auf Platz 2 gefahren. Das heute ist der Podest, glaube ich, in der Geschichte, die man da hatte. Und also, du bist so gut in Form, solange körperlich kein Problem ist, sehe ich eigentlich keinen Grund, warum man es den Beat Feuz jetzt einfach so herschmeißen und sagen, ja gut, hast du gesehen. Darf das, aber jetzt so objektiv betrachtet, warum?
Ja, man könnte sich vorstellen, dass einem vielleicht der Antrieb fehlt, wenn man das so sehen will. Hätte jetzt für mich nie eine Rolle gespielt, aber es sind Faktoren, die immer wieder erwähnt werden, dass man mit dem Erfolg auch noch, wenn irgendwann mal satt wirst, klar, dass die Emotion, die ist ein Mensch eigen, das ist ganz klar. Wenn die eintrifft, die Emotion, das ist bei allen verschieden. Bei dem einen langt das schon, ein Sieg zu haben, beim anderen, der will dann mehr. Mehr als ein Feuz kannst du nicht erreichen in dem Sport. Das könnte eine Überlegung wert sein, aber ob das sein einziger Antrieb ist, wenn er einfach Spass hat an dem, was er macht, und das in Verbindung bringen kann mit dem Gefühl, dass er eigentlich nicht mehr muss gewinnen muss, sondern einfach nur mit Spass kann fahren und gleich noch nicht nur konkurrenzfähig, sondern top ist, dann umso besser. Die Angst, dass er sich verletzen könnte, hat ja darauf beruht, dass man eben Angst hat um ihn, weil er so ein guter Typ ist auch. Nicht unbedingt darum, dass er könnte zu viel riskieren könnte. Ich glaube, er war immer einer, der das Risiko sehr gut abschätzen hätte können und auch dosieren hätte können, bis auf wenige Ausnahmen einmal auf gewissen Strecken, wo es eine verrückte
Zeit hat. Kitzbühel hat es nochmal gröber abgeworfen, ja.
Ich glaube, das gehört dazu, dass ist der Erfahrungsschatz, den man dann hat. Und das spricht ja dafür, dass man eben als Abfahrer mit dem Alter nicht unbedingt schlechter wird, sondern solange die Knie und Knochen noch hebend eben mit dem Erfahrungsschatz kann, das Risiko ganz gut dosieren und halt auch die Strecke natürlich sehr gut kennt. Darum, ja, mich würde es eigentlich stören, wenn er jetzt sagen würde, ich höre jetzt auf, weil ich Olympiasieger bin. Das würde für mich irgendwie auch nicht ganz ins Bild vom Freuds passen, was ich mir bis jetzt können machen.
Die Frage ist halt, welche Ziele setzt er noch, oder wie du sagst, man hat, jetzt ist er wird 35 diese Woche. Das heisst, nochmal ein Olympiazyklus, ja, das wird dann lang. Das ist schon, eben, man hat gesagt, vorhin klare 41, aber so viele 41-Jährige fahren dann gleich nicht um in diesem Weltcup-Zirkus. Also irgendwo ist dann Schluss. Machst du noch bis zu der nächsten WM, machst du noch bis zur übernächsten WM? Wo setzt du die Limit? Oder sagst du einfach, du schaust? Ja, ich glaube, es kommen schon ein paar spannende Fragen auf eine zu. Was mich interessiert, oder was mein erster Gedanke war, oder einer von den ersten, wird er jetzt Sportler vom Jahr mit dem Olympiasieg? Das ist ja der Titel, der ihm tatsächlich noch fehlt. Völlig absurderweise. Weil du hast es vorhin beschrieben, er ist sehr beliebt, zu Recht, hat viel gewonnen. Also es gibt wenig Argumente, die gegen ihn sprechen. Klar, du hast zum Teil starke Konkurrenz, aber er ist immer nominiert gewesen in den letzten Jahren, oder praktisch immer. Und hat immer irgendeinen gehabt, der vor der Sonne gestanden ist. Und das Problem ist, jetzt gibt es noch den Odermatt, der vielleicht keinen Olympiasieg hat. Jetzt hat er noch eine Chance, können wir noch darüber schwätzen. Aber der wird den Gesamtweg gewinnen, wenn nicht noch etwas extrem Verrücktes passiert. Der wird wahrscheinlich weitere Rennen gewinnen. Der wird wahrscheinlich auch im nächsten Winter erfolgreich sein. Also Anfangssaison, wenn dann auch gewählt wird für die Sportlerwahl. Also es ist gut möglich, dass ihm da wieder einer vor der Sonne steht. Und man kann nicht einmal böse sein. Man kann nicht einmal sagen, der hat es nicht verdient. Ich meine, wenn einer den Gesamtweltcup im Skifahren gönnt, dann ja, ist er offensichtlich gut in diesem Sport. Also er droht, der Beat Feuz droht dort so ein bisschen unvollendet zu bleiben, was das angeht. Was ich schade finde, weil die Anerkennung hat er eigentlich längstens verdient.
Ich weiß nicht, ob er das als Anerkennung anschauen würde, wahrscheinlich schon. Ich finde, die Veranstaltungen, muss ich ehrlich sagen, ein bisschen kleinkariert. Das ist etwas, was für mich ein Relikt aus der Mottenkiste eigentlich. Natürlich ist es schön, wenn man das selber erleben kann als Sportler. Aber eben, wahrscheinlich wird der Feuz durch den Olympiasieg auch in eine andere Sphäre katapultiert. Oder? Also, obwohl der Skisport bei uns sehr, sehr populär ist, ist er doch auf ein gewisses Publikum reserviert. Also bleibt auch gewisse Nationen nehmen teil, andere nicht. In anderen Ländern hat Skisport keine Strahlkraft. Und ich glaube, bei der Beurteilung dann vom Sportler vom Jahr hat das auch immer ein bisschen einen Einfluss, wie international ist denn der Sport, auch wenn es eine nationale Wahl ist schlussendlich. Nur durch den Olympiasieg sehe ich jetzt schon, dass der Feuz auch anderen Sportfans, die jetzt vielleicht nicht unbedingt nur auf Ski stehen oder auf Ski überhaupt nicht stehen, zugänglich gemacht wird und einfach eine Figur wird, die er vorher noch nicht war, obwohl er schon eine war, wenn man das so ausdrücken darf. Darum sehe ich dort gute Chancen für ihn. Ich glaube, im Vergleich zum Odermatt, der auch noch rum ist, dann ist der schon eher noch nur für die Skifans eine ganz grosse Nummer und der Rest sieht er vielleicht noch in den Anfängen.
Ich weiß es nicht. Also zum Thema internationale Ausstrahlung der Sports Awards, da würde ich gerne auf Sportler vom Jahr 2019, Christian Stucki verweisen, der sämtliche internationale Konkurrenz bodigt hat am Eidgenössischen. Aber die Schwinger sind selbstverständlich ein Sonderfall. Aber wenn wir kurz über den Odermatt schwätzen.
Kurz?
Ja, wir machen ja wie immer. Wir sagen von jeder Sendung, heute machen wir nicht so lang. Und das klingt uns immer. Stell dir vor, was rauskommt, wenn wir uns schon von Anfang an vornehmen,
wie lang. Also ich glaube, es ist dir vor allem lieb, wenn wir nur ganz kurz über den Odermatt schwätzen.
Ich wollte ins Bett eigentlich.
Versprochen hast, dass der eiskalt ist, ganz cool und mit jeder Herausforderung kann umgehen. Bis jetzt habe ich nicht viel gesehen von dem. Aber nicht, dass ich das erwartet hätte. Das ist ja zu verrückt. Also, ich billige dem jungen Mann zu, dass er sich noch entwickeln muss, auch bei der Anlässe. Der liefert ja Resultate ohne Ende eigentlich im Weltcup. Darum lassen wir dem noch ein bisschen Zeit. Nicht, dass er jetzt schon muss bei Olympia gross abliefern. Es gibt andere Beispiele dafür, die das ziemlich früh gemacht haben und nachher mehr oder weniger wie verwelkt sind dann mit der Zeit. Ich glaube, für ihn wäre es natürlich schön, wenn er noch Medaillen könnte holen. Es kommt noch der Riesenslalom, seine Paradedisziplin. Aber von mir aus gesehen muss der das gar noch nicht. Ich glaube, für den ist noch Zeit reserviert. Und die ganz grossen Sachen, die kann er auch in ein paar Jahren noch abliefern. Ich glaube, beim Weltcup hat er noch genug Zeit, um wie viel Sieg einfahren. Und ich bin nicht ganz sicher, ob dem das wirklich gut tun würde, so ein Olympiasieg jetzt.
Ich glaube schon. Aber ich habe nicht das Gefühl, dass er bis jetzt nicht abliefert. Also heute Morgen mit unserem geschätzten Kollegen Marcel W. Pern geredet, nach dem Super-G. Und er hat sich die Sache genauer angeschaut, auch was die Voraussetzungen angeht. Beim Odermatt muss man halt sagen, er hat eigentlich ja sehr guten gemacht bis jetzt, dass er bei Stöckli unter Vertrag ist, Schweizer Ausrüster, der sich ziemlich stark auf ihn fokussiert. In China sind jetzt relativ eindeutig Fahrer von einer anderen Skimarke vorne, von Hetz, also der Voits ist ein Hetz-Fahrer. In der Abfahrt sind vier Hetz-Fahrer auf den ersten vier Plätzen gewesen, im Super-G 2. Also mit dem Cochrane Siegel einer vorne reingefahren, wo man jetzt nicht unbedingt ganz so weit vorne gesehen hat, hinter dem Matthias Meyer, der Kilde, der eigentlich der Dominator war vom Super-G auf Atomic, hat gerade nochmal müssen schauen, dass er irgendwie die Bronzemedaille noch in Sicherheit bringt. Und der Odermatt hat ja dann selber auch gesagt, nach dem Rennen, er einfach sehr viel müssen riskieren im Wissen darum, dass er eigentlich einen Materialnachteil hat auf dem Schnee, in dem China. Und das hat er gemacht. Ich habe gefunden, er hat sehr ja, ich habe gesagt, er eine Riesenfahrt zeigt. Marcel hat mich gebremst, hat gesagt, es sei eine sehr gute Fahrt gewesen, Killer im Dorf lassen. Aber also, es war eine spektakuläre Fahrt gewesen, weil eigentlich in jeder Kurve hast du gesehen, wie viel was er versucht zu riskieren und wie er wirklich versucht, das Limit zu pushen. Ich meine, er ist 700. Hinter dem Kilde bei dieser letzten Zwischenzeit. Das war noch vor dem Meier, der nachher das Rennen später gönnt. Das wäre wahrscheinlich dann die Frage gewesen, Kilde oder Odermatt für die Bronzemedaille. Das kann dann eng werden. Aber er war nicht weit weg von dieser Medaille. Und hat gewusst, was er machen muss, um eine Medaille zu holen. Und hat es versucht. Und es wäre halt tatsächlich fast aufgegangen. Also ich glaube, es ist eher, wenn man es positiv umdeuten will, ein Beleg dafür auch schon, wie abgeklärt dass er eigentlich ist. Also, dass er einen Plan hatte und dann nachher sehr, sehr entschieden umgesetzt hat, dass er dann nicht komplett aufgeht. Ja, das ist schade. Es wäre ihm zu gönnen gewesen, dass es anders ist. Aber ich glaube, jetzt im Riesen, also man hat es gesehen, wir haben da auch schon darüber geredet, Adelboden, wo er kommt, man weiss, seit 2009 hat kein Schweizer mehr gewonnen, ich glaube, 2009 stimmt. Seit dem Berto, der dort siegreich war. Es haben auch alle damit gerechnet, dass er das gönnt. Er führt nach dem ersten Lauf und hat wirklich also die Last von einer Skination auf den Schultern. Gönnt das nachher. Also seither ist für mich klar, dass der nichts mehr schocken kann. Und darum glaube ich jetzt auch, dass er in dem Riesenslalom am Sonntag, in der Nacht auf den Sonntag, am frühen Sonntagmorgen, wie man so schön sagt, dass er dort die Medaille noch wird holen, die er sich verdient hat an diesem Spiel. Ob es dann zu Gold reicht, ja, das ist nochmal eine andere Frage. Aber ich kann mir das gut vorstellen.
Aber du hast jetzt gesagt, dass sie finden alle Rennen eigentlich am gleichen Ort statt. Mhm. Und wenn im Super-G das Material ein Nachteil ist, wieso ist es dann im...
Das spielt weniger eine Rolle.
Kein Nachteil.
Es spielt weniger eine Rolle.
Oder ist dann, anders gefragt, das Kuhnisbergli ein Stückchen Strecke? Oder ist denn dort spielt das Material keine Rolle?
Also es kommt auf, es ist der Schnee natürlich, der entscheidend ist. Also die Konsistenz vom Schnee, die Temperatur und was die nachher macht mit dieser Oberfläche und wie gewisse Skis laufen und andere nicht. Also jemand hat es heute einmal mit der Formel-1-Strecke verglichen, dass es Strecken gibt, die eher Red Bull liegen und andere, die eher auf einen Mercedes zugeschnitten sind. Und mit Ski, vielleicht ist es ähnlich. Und in China ist es offensichtlich, dass die einen Vorteil haben. Gleichzeitig kann man beim Riesenslalom natürlich sagen, es ist technischer, also Technik ist ein grösserer Faktor, noch eine technische Feinheit, als in einer Abfahrt und als in einem Super-G auch. Und man kann eigentlich sagen, der Abfahrt ist ja weiter weg gewesen, im Super-G schon sehr nah dran. Der Riese, der noch mal ein bisschen langsamer ist, müsste ja dann eigentlich dafür sprechen, dass er dort eben gerade, dass es dann eben längt.
Also Sie hören, Der Herr Gysi balanciert geschickt um alle Fussangeln herum. Hoffentlich hast du keinen Fettnapf erwischt jetzt.
Bis jetzt
bei dem
sieht's nicht so.
Hüpfwettbewerb, wir werden es sehen.
Vertrauen wir einfach.
Gut, das mache ich grundsätzlich
zu Unrecht, aber irgendwie haben wir uns darauf geeinigt, ja.
Nicht.
Aha, ja. Okay. Gut.
Dann wechseln wir schnell das Thema.
Bitte, ja.
Bitte mal Abwechslung. Weg von Olympia, wir wechseln in die Super League. Das Meisterrennen. Ja. Wo uns irgendwie sehr spannend dunkt, obwohl eine Mannschaft weit voraus ist. In der Bundesliga würden wir von Langeweile reden. Wir ergötzen uns am Rennen, das wir haben, der FCZ, weit voraus, mehrere Längen vor IB und Basel. Und genau diese Mannschaften treffen am nächsten Sonntag aufeinander. Jetzt wollen wir wissen, wer verabschiedet sich mit einer Niederlage aus dem Meisterrennen oder spielen sie sogar wieder unentschieden. Und der FCZ macht noch mehr Boden gut oder vergrößert den Abstand noch auf beide?
Ja, also für mich ist der Fall jetzt im Voraus recht klar. IB zweimal unglücklich unentschieden gespielt gegen Basel in dieser Saison. IB auch jetzt am Wochenende. Also klar, man hat den 3-0 Vorsprung hergegeben, den man nicht hergeben sollte. Das darf einem Meisterkandidat eigentlich auch nicht passieren, auch wenn die Umstände unglücklich waren. Aber die bessere Mannschaft war. Für mich ist IB klar Favorit jetzt gegen Basel. Man spielt daheim auf dem Kunststrassen, wo die Basler ja dann auch immer gerne monieren, dass sie auf dem Mühe haben und überhaupt. Und wenn man den FCB anschaut, ja, also die sind jetzt nicht so überzeugend gegen Sion, muss man am Schluss sagen. Auch wenn das Resultat gleich war wie das von IB. Also ich würde die Favoritenrolle recht deutlich auf Seite von der Berner Young Boys sehen.
Für mich deutet eigentlich alles auf so ein Unentschieden hin. IB, wo Vorsprung preisgibt. IB auch eine Mannschaft, die Abgänge hatte. Ich glaube, Titelverteidigung, ob das noch das oberste Ziel ist. Ich glaube, der Sportchef Speicher, der da geschickt wirtschaftet im Hintergrund und eben nicht nur ein Ziel im Auge hat, sondern perspektivisch auf mehrere Jahre rausdenkt, vielleicht sich von dem auch schon verabschiedet hat, würde ich nie sagen, ganz klar. Aber ich habe das Gefühl, das ist nicht so wichtig wie zum Beispiel beim FCZ, wo man das Ziel vor Augen hat. Basel glaube ich eher daran, dass die wieder stärker sein werden. Auswärts haben vor allem daheim jetzt Mühe gehabt, dass man dort eine Chance wittert. Für mich deutet dort eigentlich, wie gesagt, alles aufs Unentschieden hin. Ich würde sagen 1-1 und dann kann der FCZ, wenn er dann den Job macht gegen Lugano.
Ich glaube, das ist die grosse Frage, oder? Was der FCZ macht. Dass die spielen daheim.
Vielleicht ein bisschen, oder? Dort wächst der Druck plötzlich auch, dass man sich keinen Fehltritt leisten darf. Vor allem wenn Konkurrenz im Direktduell voneinander trifft, wo man das Gefühl hat, oh, gut für uns, irgendeiner verliert Punkte, vielleicht beide, und wir machen locker mit einem Sieg gegen Lugano eigentlich schon fast alles klar.
Ja, wobei eben Lugano natürlich, das wissen sie aber in Zürich auch, keine Laufkundschaft ist in dieser Saison. Die wissen ja dann schon auch, was sie tun, sind erstaunlich konstant, werden den Zürcher das Leben nicht so einfach machen. Was beim FCZ faszinierend ist, einfach, dass sie die Match gewinnen. Irgendwie. Also sie sind ja ein Match am vergangenen Samstagsderby gesehen gegen GC. Ich meine, in der ersten Halbzeit sind sie nicht zu Unrecht hinten. Kann man durchaus so rechtfertigen, dass, auch wenn jetzt GC nicht überragend war, aber der FCZ ja, ist nicht immer ein Tabellenführer gleich dort auftreten und hat gegen eine deutlich schwächere Mannschaft dominiert, sondern man hat sich eigentlich müssen ziemlich in die Zweikämpfe verwickeln. Es war unangenehm gewesen. Man hat auch relativ viel zugelassen, selber lang. Und irgendwie in dieser zweiten Hälfte ist es dann wieder gegangen und dann hat man es dann klar gemacht. Also dort ist es. Man hat immer das Gefühl, und vielleicht hebt sich das bis Ende Saison, und dann ist der FCZ plötzlich Meister, man hat immer das Gefühl, okay, das kann eigentlich nicht auf ewige Zeiten gut gehen. Macht aber auch eigentlich den Reiz aus. Also, auch wenn ich immer noch glaube, dass am Schluss IB vorneweg wird marschieren, wobei nein, also vorneweg marschieren, das würde bedeuten, dass sie über längere Zeit an der Tabellenspitze sind. Wahrscheinlich wird das recht am Ende passieren, aber dass IB am Schluss den Titel verteidigt, das glaube ich immer noch. Irgendwann müssen sie einfach anfangen damit. Wir haben darüber geredet, dass die Kaderbreite nicht im Ganzen so ist wie auch schon. Jetzt hat man immerhin noch den Herr Nias gehabt, Scheik Nias von Lille. Ein Mann, der im Zentrum soll nochmal für zusätzliche Stabilität sorgen. weiß nicht, bin gespannt, wie der einschlägt. Also da hat man beim Christoph Speicher offensichtlich schon auch wieder einen Plan, was ja nicht überrascht. Und was du zum FCB sagst, ja, bin dann sehr gespannt, wie jetzt zum Beispiel die neue Sturmspitze funktioniert. Der Russ, der Leihruss, der Fjodor Tschalov heisst er, wenn ich es richtig im Kopf habe, oder mir richtig gemerkt habe, vor allem aussprachemässig ein bisschen gefährliches Halbwissen. Immerhin auch mit dem 99, wie es der Gabriel gemacht hat, und der Wayne Gretzky, also die ganz Grossen vom Weltsport. Ja, man muss dann aber zuerst schon noch zeigen, dass er ähnliche Score-Qualitäten hat wie die beiden. Und dort, ja, also sehe ich mindestens so viele Fragezeichen.
Beim FCZ?
Nein, beim Fußballclub Basel.
Ja, aber wenn wir über das Meisterrennen diskutieren, hast du auch Fragezeichen. Ich habe das Gefühl, beim FCZ hat sich mittlerweile so ein Selbstbewusstsein eingeschlichen, dass man eben weiss, auch ein Spiel wie GC, wo man nicht unbedingt sehr gut oder überlegen aussieht, kann man im Notfall noch gewinnen und man macht es dann auch. Und das ist ja das, was einer Mannschaft den Antrieb verleiht, dann auch die Ruhe, die es braucht und die innere Überzeugung, wir können auch jeden Match gewinnen, das wissen wir. Und wenn alles normal läuft, machen wir das auch. Und das ist ja das, was dann dafür sorgt, dass man plötzlich merkt, ja, wir gewinnen ja tatsächlich die Mehrheit des Spiels und wir sind vorne weg. Und was soll uns jetzt noch aufhalten, oder?
Ja, und Gabriel, ich glaube es 98, kann nicht 99. Und nachher 10. Aber eine höhere Nummer und dann die vom Spielmacher. Ja, nur, dass wir da nicht falsch liegen. Also von dem her setzt der Tschalov noch einen drauf mit dem 99. Ist noch mal eins besser. FCZ, ja. Also die Liga würde es gut tun, mal einen neuen Meister. Ich glaube, da sind wir uns alle einig.
Unbedingt.
Also, wir machen kurz Olympia.
Wir freuen uns drauf. Olympia, ja.
Also den Haken müssen wir schon noch dahinter machen. Die Lara,
gehen wir zurück.
Gut Berami, beschäftigt uns ja auch. Hat im Riesenslalom, dort wo der Marco Odermatt noch versucht etwas zu holen, schon müssen fahren, dürfen fahren, eine Bronzemedaille eingefahren, nachdem es nach dem ersten Lauf gar nicht mal so gut ausgesehen hat. Nachher aber doch noch nach vorne gerutscht, wobei das dann wahrscheinlich der falsche Ausdruck ist, auch rein in der Rangliste nach vorne gerutscht. Und ihre stärkste Disziplin kommt jetzt erst noch. Super-G. Und sie ist Gold eigentlich gebucht, oder?
Silber.
Wieso Silber?
Wieso nicht Silber?
Weil sie Gold hat.
Gut. Das Thema
beendet.
Ist, dass die einzige Begründung ist, weil sie Gold holt. Konkurrenz, was macht die?
Die ist verletzt. Sofia Gocha kommt erst gerade zurück. Ist angereist jetzt zwar auf China, aber in welchem Zustand dass sie wirklich ist nach dem furchtbaren Sturz. Man musste biberen, ob es reicht. Die wird alles da haben, aber die hat logischerweise sich nicht können ideal vorbereiten. Das ist wahrscheinlich die härteste Rivalin. Dann gibt es schon noch die einen oder anderen, die logischerweise auch vorne reinfahren. Aber also die Lara Gut im Super-G eigentlich eine Bank, würde ich sagen. Also wenn man jetzt auch sieht, der Riesenslalom, der für sie immer so der Schlüssel ist, man sagt, wenn bei der Lara der Riesenslalom funktioniert, dann kommen nachher die schnelleren Disziplinen auch. Also für mich würde ich da jetzt relativ viel darauf wetten, dass bei der Lara Gut-Berami am Freitag eine Goldmedaille rausschaut.
Gut, ich bleibe wie Silber. Irgendjemand fährt nach vorne rein, irgendjemand, der man nicht auf der Rechnung hat. Ich kann nicht alle nehmen. Suchst du irgendeine aus, wo
Marie-Michelle Gagnon
Startnummer 35 oder so hat.
Oh, irgendeine Spanierin.
Wäre mal etwas. Es gibt doch immer die lustigen Geschichten. Oder? Wie lange ist es her, seit Blanca Fernandez so Joa gefahren ist?
Genau, die erste Kandidatin, die im zweiten Lauf alles zu unter Opsi gemacht hat. Oh, ja.
Dann hat es doch noch einen Läufer gegeben, nicht einen einäugigen spanischen Slalomfahrer, glaube ich.
Das ist, glaube ich, vor meiner Zeit.
Das ist mir jetzt empfohlen. Das können wir aber noch googeln und nächstes Mal lösen wir das auf.
Unbedingt, ja. Das finde ich gut. Wahrscheinlich können unsere Hörer das sogar in der Zwischenzeit selber googeln und dann schauen wir, wer besser gegoogelt hat. Also du sagst selber, ich sage Gold, hoffen wir, jemand von uns hat recht. Und dann, das wären eine Medaille mehr, würden wir, glaube ich, so
das oder
so.
Das sind wir zufrieden.
Genau. Gewinnen kann nur jemand, wenn es um Super Bowl geht. In L.A. am Sonntag, in der Nacht auf den Montag. Es passiert alles in der Nacht in diesen Tagen. Das ist furchtbar für unser Schlafmanagement. Olympische Spiele, Super Bowl, ist unnötigen Zeitzone, wenn man so will, aus unserer Perspektive. Cincinnati Bengals treffen in Los Angeles auf die LA Rams. Also ein Heim-Super Bowl, offensichtlich. Die grosse Frage stelle ich dir jetzt, wer gewinnt?
Wir müssen da ein bisschen Transparenz walten. Also wir haben uns vorher natürlich schon abgesprochen. Das machen wir nicht immer, aber ab und zu. Und irgendjemand sucht sich dann irgendjemand aus und will mein Gegenüber, der Herr Gysi, so Fan ist von den 49ers und die letztes Mal gegen die Rams verloren haben. Das wäre eine Zumutung für die, wenn du müsstest sagen, ja, die Rams müssen gewinnen.
Das wäre eine Zumutung. Gleichzeitig könnte man natürlich argumentieren, dann hätte man gegen spätere Champion verloren. Das kann man natürlich schon sagen.
Ja. Das ist nicht mein Reflex, aber bitte kannst du das immer noch aussuchen.
Und das mache ich dann nächste Woche.
Es ist, glaube ich, auch attraktiver, irgendwie, wenn man auf den Außenseiter wetten und hoffen kann. In dem Fall auch sehr attraktiv, weil die Bengals tatsächlich für viel Aufsehen sorgen. Nicht nur durch die Sieg, durch die Protagonisten, wo Joe Burrow, Quarterback, der Kicker, McPherson, wie sagen wir jetzt dem?
McPherson.
Ich glaube, das ist schon eine Geschichte, wo man gerne weiterverzählen würde. Und da würde man auch noch gerne mehr darüber hören und lesen, wenn es dann so weit ist. Nur auf der anderen Seite, die Rams, die all-in gegangen sind, Draftpicks hergegeben haben, eine Mannschaft zusammengestellt haben, die eigentlich muss gewinnen. Und jetzt muss gewinnen, ja, weil Perspektiven mit den Draftpicks, die weg sind, obwohl man nie weiß, was man dann für die kriegt. Und mit den Spielern, die es geholt haben dafür, haben sie tatsächlich eine gute Mannschaft. Der einzige, von ich nicht hundertprozentig vertraue, ist der Quarterback. Matthew Stafford. Ich glaube nicht, dass das einer ist für die ganz grossen Momente, mindestens mal nicht für die Überraschungen, die es manchmal braucht. Eben, gerade wenn ein Favorit irgendwo ins Hintertreffen gerät, wie wir das so oft mit Tom Brady gesehen haben, wo dann noch irgendwo ein Karnickel aus dem Hut zaubert, wo niemand damit rechnet. Als der gesehen ich den eigentlich nicht. Von dem her ist der Joe Burrow bei den Bengals eigentlich viel besser ausgerüstet, weil er viel mehr Waffen hat. Und obwohl man immer gesagt hat, Bengals sind Außenseiter, das gilt auch jetzt noch, jetzt wird es zum ganz grossen Vorteil, weil der ganze Druck, erstens mal Heimspiel, logisch, zweitens Mannschaft zusammengestellt, all in gegangen, drittens Favorit, kannst eigentlich als Rams kannst nur verlieren, und so musst du sagen, Hut ab, dass die dem Druckstand gehalten haben.
Ja, ich weiss nicht, ob es so einfach ist. Am Schluss, Cincinnati, du hast es gesagt, ist einfach, ich glaube, die spannendere Mannschaft. Oder? Also, das ist der Burrow, der in seinem zweiten Jahr jetzt steht, vorher im College schon ja, ein Spätzünder war eigentlich, relativ spät angedeutet hat, was er für ein Potenzial hat. Da hat Bengals durchaus ein gewisses Risiko eingegangen. Dann ist man nochmals ein Risiko eingegangen, wo man der Jamar Chase geholt hat im Draft. Das ist der Wide Receiver, der jetzt ja, die Liga im Sturm erobert hat in den letzten Monaten.
21, also, ja.
Phänomenal. Die waren Teamkollegen gewesen. Man hat für den Chase darauf verzichtet, auch irgendwie einen Left Tackle zu holen. Das ist so normalerweise der Reflex von einem Football-Team, dass wenn man einen jungen, guten Quarterback hat, dass man dann schaut, dass auch einer da ist, der den beschützt. Also der schaut, dass der nicht permanent attackiert wird. Man will ihn ja gerne eine Weile behalten. Auf das hat man verzichtet. Das wird man jetzt wahrscheinlich müssen nachholen, den Frühling irgendwann. Das wird auch die grosse Frage sein, wie hebt die Bengals Offensive Line gegen die Rams Abwehr, wo in der ersten Linie mit dem, wir haben über die Herren letzte Woche schon geredet, die Herren
Donald Miller.
Und Miller, ja doch ein gewisses Leistungspotenzial haben, wo dann der ein oder andere in dieser Liga an seine Grenzen kommt. Chase ist aber für mich so eine Ausnahmeerscheinung. Also, dass in deinem ersten Jahr dermaßen komplett bist, also da ist immer am richtigen Ort, also da läuft die Routes, wie sie die Amerikaner nennen, also die Spielzeuge führt er schon perfekt aus, er ist physisch stark, ist gleichzeitig extrem wendig, also hat so eine Flinkheit an sich, was den Verteidiger extrem schwierig macht, ihm irgendwie können zu fangen. Und dann ist er noch fangsicher, was recht lustig ist, weil in der Saisonvorbereitung hat es eine Geschichte in Cincinnati, es hat eine riesen Welle geworfen. Der Chase hat ein paar Bälle in Vorbereitung gespielt, hat Mühe gehabt, Bälle zu fangen. Also hat Drops gehabt, oder? Hat wirklich einfache Bälle zum Teil nicht gefangen. Dann hat dann irgendeinem Reporter gegenüber gesagt, ja, eigenes Gefühl, weil der College-Bau, den er letzte Saison noch fangen musste, hat so zwei weisse Linien drauf. ist irgendwie damit richtig gesetzt wird jeweils. Mit ein anderes Layout. Man sieht die zwei weißen Striche relativ deutlich. Würde ich nicht drauf sein, Heiger irgendwie Mühe, dass wir zu arbeiten. Das könnte sein. Es ist glaube ich, als Möglichkeit gesehen. Und dann ist wirklich so, eine Woche lang hat Cincinnati und dann irgendwie auch irgendwann Sportamerika darüber diskutiert, ob der Herr Chase keinen Bau fahren kann, was das Problem ist als Wide Receiver und was sich jetzt logischerweise als völlig absurde Diskussionen entpuppt, wenn man sieht, was der die letzten Monate gezeigt hat. Und ich freue mich einfach extrem darauf, dass die jetzt Chancen bekommen, das auf dieser grossen Bühne zu zeigen. Also das wird sehr spannend. Auch wenn man also auch bei den Buchmachern, wenn man gerade schauen, klar Aussenseiter ist, aber sie sind schon die ganzen Playoffs Aussenseiter. Also
ja, glaube, das ist eine Cinderella-Story, oder?
Und irgendwann muss man sie ernst nehmen, glaube ich. Ja.
Gescheiter wäre es, ja. Also die Favoritenrolle ist ganz klar bei den Rams, das ist klar. Es wäre irgendwie auch, wäre es schön, ich weiß es nicht. Buccaneers letzter mit Tom Brady, die erste gewesen, die daheim Super Bowl gewinnen, die Rams, Jaws, im nächsten Jahr, schon im nächsten Jahr, könntest du das Gleiche machen, ist schon fast wieder langweilig.
Mhm.
Darum, also die größere Geschichte, und da sind die Amerikaner Spezialisten dafür, wenn sie so eine Geschichte können, aufbauschen, ausschlachten, wie wir übrigens auch bei uns da.
Ich weiß nicht, was du meinst.
Das, dort sind sie ganz gross. Und das machen sie auch sehr gut. Aber die Cinderella-Stories, da weisst du nachher wirklich lückenlos über alles Bescheid. Und dass so etwas möglich ist, eben, das ist auch dem Format geschuldet, was sie haben. Ich finde, je länger dass ich das beobachte, desto faszinierender finde ich, dass ein Spiel in den Playoffs, das ist jedes Mal K.O., immer also, noch K.O.
Fußball-WM eigentlich.
Bist fertig, bist raus.
Ja. Würde man bei uns sagen. Ja, macht die ganze Sache sehr, sehr anspruchsvoll. Im Fußball ist es nicht so. Im Fußball haben wir andere Themen im Moment. Dort sind die Ligen am Laufen. Die eine ist spannender als die andere. In der Bundesliga hat jetzt gerade der Transfer von Niklas Süle zu reden gegeben. Der hat einen auslaufenden Vertrag bei Bayern München. Wird aller Voraussicht nachher zu Borussia Dortmund wechseln, so was man hört. Und das allein ist jetzt eigentlich noch kein Aufreger, dass ein Bayern-Spieler, der dort nicht mehr unbedingt erwünscht ist, beim BVB sein Glück versucht. Das soll es ein oder andere Mal schon gegeben haben. Jetzt hat sich aber der Ralf Hasenhüttl, österreichischer Trainer in Diensten von Southampton, in der Premier League geäussert und gesagt, so ablösefreie Wechsel, die immer mehr zum Trend werden, das sei ein Problem. Clubs haben keine Ablösesumme mehr über. Das Geld ging im Fußball verloren. Hat er recht?
Das ist eigentlich absurd, wenn ein Trainer von einem Premier League über Geld spricht, wo er ihnen verloren geht, die Summe, die sie kassieren. Da muss man sich fast ein bisschen kratzen am Schädel, wenn man so etwas hört. Das könnte man ja ändern, indem man Spieler frühzeitig verkauft, hergibt und dann die Ablösesumme noch kassiert. In dem Fall lässt man den Vertrag auslaufen. Ich glaube, bei den Bayern hat es in letzter Zeit eigentlich sehr oft gegeben oder zum wiederholten Mal gegeben. Ich glaube, der Alaba, der ablösefrei zu Real Madrid ist. Jetzt der Süle, der auf Dortmund geht. Offensichtlich hat Bayern das Geld nicht nötig oder man plant einfach ganz anders.
Ich glaube schon, dass es auch so, also die Entwicklung kommt natürlich nicht von nichts. Wenn ablösefrei wechselst, heisst das nicht, dass der Club, der dich dann verpflichtet, nur deinen Vertragswert zahlt, den neuen, sondern gibt dann die sogenannten Handgelder, also so eine Art Unterschriftsbonus. Da kommst du einmalig über am Anfang. Der fällt logischerweise höher aus, wenn nicht nur eine Ablösesumme muss gezahlt werden. Der Hasenhüttl impliziert dort auch, dass die Agenten und Spieler sich zusammen dann irgendwie schön das aufteilen und darum auch eigentlich das Interesse haben, das auszulaufen. Jetzt muss man natürlich schon sagen, eben, irgendwo ist man als Club auch gefordert, das rechtzeitig zu antizipieren und abzuwägen. Gehen wir das Risiko ein oder verkaufen wir den Spieler so früh, dass wir noch etwas überkommen? Also halt dann vielleicht auch nicht erst im vorletzten oder im letzten Transferfenster. Vielleicht muss man jetzt einfach noch weitsichtiger planen, dass einer nicht kann sagen, das letzte Jahr, das sitze ich im Notfall aus und gehe nachher gratis, sondern, oh nein, sonst muss ich zwei Jahre jetzt irgendwie mich noch durchsuchen. Ich weiss jetzt nicht, ob das eine gute Entwicklung wird sein, aber auf das wird es ja rauslaufen wahrscheinlich. Abgesehen davon muss man auch sagen, ein Spieler, der einen Club verlässt, macht ja dann auch, also der hat erstens etwas geleistet für den Verein, also es bleibt hat ja dort auch in irgendeiner Form etwas generiert, wo sich natürlich nicht eins zu eins messen lässt finanziell, aber der war nicht einfach nur ein Lohnempfänger gewesen. Und der Lohn wird auch frei. Also das ist etwas, wo gerne vergessen wird in so Diskussionen. Kommt natürlich darauf an, wie viel so einer verdient hat. Wenn es Top-Talent hast, aber noch relativ wenig auf dem Lohnzettel gehabt hat und nachher kannst du die Tür verkaufen, klar ist das ultimativ attraktiv, finanziell. Und wenn du sparst, rein einfach seine Lohnsumme, schaut gar nicht so viel raus dabei. Aber also jetzt so einen Fall von einer Säule, die sicher nicht für ein Butterbrot in München gespielt hat, zum Beispiel. Ich glaube, dort wird ein Hasan Salihamidzic sagen, gut, kann ich mit dem Geld etwas anderes machen? Ist eigentlich in Ordnung.
Was denn?
Dann jemand anders holen.
Wer denn?
Jemand Besseres ist die Idee.
Für Uli Hoeneß kommt man dann wieder in den Sinn, der sagt, wenn ihr wüsstet, wer wir schon alles haben, schlussendlich hat es herausgestellt.
Genau, niemand.
Nicht viel, auf jeden Fall. Aber es erstaunt mich schon, dass sich das jetzt wiederholt bei den Bayern, dass man Spieler ablösefrei ziehen lässt. Eben nicht zuerst mal. Gleichzeitig hört man auch wieder, schon wieder, muss man sagen, aus dem Kader von den Bayern, dass man es schade findet, dass eben gerade dieser Spieler geht. Niklas Süle, ich glaube, der Manu Neuer ist es, der gesagt hat, jetzt finden es alle schade, dass der uns verlässt. Jetzt muss man sich schon überlegen, wie gut tut das an einer Mannschaft. Wirtschaftliche Interessen kann man fast nicht geltend machen, weil man ja keine Ablösesumme kassiert von dem. Also ist er einfach weg, der Lohn wird frei, klar. Aber was nützt das die Mannschaft, wenn noch einer kommt, der nicht so beliebt ist, vielleicht in der Mannschaft selber auch nicht die Rolle spielen kann wie der Süle, der ja offensichtlich vieles richtig gemacht haben muss, damit er überhaupt so einen Status hat, dass ein Neuer sich zu ihm explizit äußert, macht er ja auch nicht in jedem Fall. Fall.
Das ist sicher so, ja.
Finde ich immer für mich ein bisschen erstaunlich, muss ich ehrlich sagen. Was es bringen soll schlussendlich, kann ich mir jetzt auch nicht vorstellen. Klar, der Lohn wird frei. Vielleicht bei den Bayern einfach gesagt, der langt für uns nicht. Das ist ja zwischendurch auch mal kritisiert worden vom Uli Hoeneß, glaube ich, von der Abteilung. Attacke, dass der nicht lange in der Mannschaft hat man das offensichtlich anders gesehen. Schlussendlich tut er wahrscheinlich Dortmund gut, jetzt eben gerade 5-2 verloren gegen Leverkusen, also hinten drin. Wir brauchen die schon Unterstützung. Der Letzte, der von Bayern zu Dortmund gewechselt ist im Abwehr, Mats Hummels, der allein kann es offensichtlich nicht richten, dann hat man sich wahrscheinlich gesagt, jetzt holen wir noch Verstärkung aus dem gleichen Lager, vielleicht klappt es dann.
Im Zweifel einfach so viel an die Wand schmeißen und schauen, was bleibt kleben. Nein, ist natürlich auch ein bisschen ein anderes Profil. Mats Hummels, erfahrener Mann, schon mal in Dortmund gewesen. Da auch eine gewisse Ausstrahlung und die Säule. Gut, das ist jetzt mittelalterlich, glaube ich, dürfen wir sagen. Aber sicher nicht auf dem Level auch, was Standing Palmares, Weltmeistertitel mit Dortmund angeht. Dort ist sicher noch eine andere, Ausgangslage, aber jemand, der für eine, sag jetzt mal, gehobene Bundesligamannschaft eigentlich ein guter Transfer ist, das denke ich schon. Von dem her, ja, vielleicht zeigt er es ja jetzt auch nicht. Und wenn die Bayern ein bisschen schlechter wäre eine nächste Saison, wäre das grundsätzlich positiv. Ich glaube einfach nicht, dass das mit dem Niklas Süle steht oder fällt im Endeffekt.
Ja, und was hat das Ganze mit dem Hasenhüttl zu tun jetzt, um einen Rang zu finden, um einen Schlussbuch zu geben?
Das ist eine gute Frage. Der nimmt eigentlich die Rolle vom Underdog ein, was lustig ist, wie du sagst, englische Clubs, natürlich Southampton in England, die kleine Nummer auf dem Planet. Das gehören die auch zu denen, die noch vernünftige Ablöse in Anführungszeichen können zahlen. Also, wenn einer kannst du dort verkaufen, ist das normalerweise nicht so schlecht. Ist immer eine Frage von der Perspektive, würde ich sagen.
Genau. Ha! Ob du der Empfänger bist oder der Sender. Also, wenn du einen Spieler ablösefrei holen kannst, ist das wahrscheinlich auch ein anderes Gefühl, das du mitnimmst, als wenn einer einen ablösefrei
muss. Musst du das als Hasenhüttl vielleicht auch zu nutzen machen und sagen, ja? Machen wir es halt auch so. Also man muss ja auch adaptieren an neue Ausgangslage. Er scheint ja das Problem mindestens erkannt zu haben.
Das spricht für ihn.
Das muss man sagen.
Und was für uns spricht, ist, dass wir jetzt schnell und zwar flux in Schlussbuch gehen, nämlich in Endspurt. Und da müssen wir zuerst etwas auflösen.
Endspurt.
Tja, letzte Woche haben wir getippt. Und ich habe recht gehabt beim Ski. Medaille, genau. Feuz.
Ich habe gesagt, keine Medaille von den Männern, oder? Das habe ich gesagt. Mhm.
Aber du warst weit daneben, gewesen, 50 Gold, also ultimative Medaille.
Ich muss sagen, ich bin weiter daneben gelegen als du. Dort ist nämlich das Zürcher Derby gegangen. Du hast gesagt, 3-0 für Zürich, das ist einigermaßen nah, muss ich sagen. Beängstigend nah, aber nicht so nah, wie ich habe das dafür gesagt.
Exakt breit.
Ich klopfe mir auf die Schulter, nicht nur virtuell, ich mache es jetzt wirklich.
Ja, das stimmt, ich kann es bestätigen.
3-1 für den FCZ.
Wahnsinn, stark. Dann würden wir sagen, nützen wir die prognostische Fähigkeiten gerade für deinen Herzensklub. Borussia Mönchengladbach hat letzte Woche 1-1 gespielt gegen Bielefeld. Erstes Spiel ohne Max Eberl. Jetzt geht es gegen Augsburg. Jetzt sind wir schon mitten im Abstiegskampf.
Ja, absolut. Jetzt ist ein Notfallszenario. Jetzt muss man vor allem die Nerven behalten. Was vielfach im Abstiegskampf passiert, ist, dass man dazu auch noch auf den Notfallknopf drückt. Und dann, das ist meistens Fanfare dafür, dass überhaupt nichts mehr verhebt nachher. So zerfallen dann die Clubs richtig. Nein, jetzt muss man wirklich die Nerven behalten mit dem Adi Hütter halt wohl oder übel durchsuchen und schauen, dass Stabile wenigstens noch dafür sorgt, dass man sich retten kann. Und die grosse Hoffnung ist ja die Hertha, die auch noch oben ist. Die haben zwar gleich viele Punkte, aber für das schlechtere Goalverhältnis. Viele Punkte werden die auch nicht mehr holen. Darum Gladbach gegen Augsburg, das ist der Fischer nächste Wochenende. Da zittere ich schon, weil du daheim gegen Mannschaft spielen musst, die musst schlagen. Also wir sollten eigentlich nur noch gegen Bayern spielen. Die klopfen wir immer, weil wir dort nichts mühen. Wenn der Druck nicht um ist, dann geht es. Sobald man muss, wie letztes Wochenende in Bielefeld. Eins heißt zwar gut gespielt, muss man sagen, aber das haben wir in letzter Zeit schon öfters gehört. Ah, die haben gut gespielt, die sind gar nicht so schlecht. Wie stehen die dort unten? Das ist so ein Muster, das man kennt. Ja, am Schluss versteht es niemand, aber man ist dann gleich abgestiegen. Und das ist natürlich zu verhindern. Ich hoffe, dass es wenigstens ein Unentschieden gibt. Und irgendwo schlummert in mir dann noch die Hoffnung, dass ich das mache, weil ich eigentlich weiss, dass es gewinnend. Und dann muss ich aber nicht übertreiben, weil ich das Gefühl habe, wenn ich sage, die gewinnen, dann jinx es und dann verlieren wir sogar.
Das ist jetzt kompliziert.
Komme ich lieber mit einem Unentschieden. Gladbach, Augsburg, 1-1.
Ah,
so, und jetzt kommen wir zu einer These, die ich nicht verstanden habe, bin ich nicht rausgekommen, aber ich weiss, dein Hirn ist viel leistungsfähiger als meins. Darum vertraue ich jetzt einfach mal daraus. Erzähl mir, was du meinst mit diesen Wanderpools.
Ah, die Wanderpools. Also mein Hirn ist nicht leistungsfähiger. Ich glaube, es ist einfach schon Olympia geschädigt, was eine Mischung aus Schlafmangel und irgendwie dem Schauen von obskuren Sportarten ist. Zum Beispiel Eisschnelllauf. Und dort ist plötzlich ein Wanderpool auftaucht. Ein Schwede, Nils Wanderpool, hat gewonnen am Wochenende. Und ja, muss man sagen, das scheint eine Familie zu sein, die weiss, wie man in olympischen Sportarten gönnt. Mathieu van der Poel, Mountainbike, Rad quer, die grosse Nummer, jetzt schon wieder van der Poel. Also irgendwie müssen wir schauen, dass wir an den Schweizer van der Poel ankommen und die so schnell wie möglich in unser Sportsystem integrieren. Ich habe es mal nachgeschaut im Telefonbuch. Es gibt also 5 van der Poels in der Schweiz, eine in Hinwil. Und ich glaube 4 in der Westschweiz. Also wir müssen die wahrscheinlich jetzt noch dieses Mal abklappern und schauen, dass wir da je nachdem vielleicht doch noch den einen oder anderen Leistungsträger für in 4, in 8 oder in 12 Jahren nachher können ausgraben. Wer weiss. Leistungsträger sind auch gefragt im Eishockey an der Spiel, wenn die Schweizer Mannennationalmannschaft eingreift. Die greifen zuerst am Mittwoch ein gegen Russland. Ist eine gute Chance, dass, wenn ihr das gehört, der Match schon durch ist. Darum reden wir über den Tschechenmatch, der als nächstes folgt. Haben wir eine Chance gegen die?
Gegen jede Mannschaft eine Chance. Die Frage ist tatsächlich, wie leistungskräftig die Mannschaft ist, die aus lauter National League-Spielern besteht. Dort sind wir ein bisschen skeptisch. Wir haben letztes Mal gesehen in Pyeongchang, dass es nicht so gut funktioniert hat, obwohl man im Endeffekt sagen muss, also gegen die Deutschen hat man in der Verlängerung glaube ich, verloren. Also es war nicht eine krasse Niederlage gewesen. Die Mannschaft ist schon leistungsfähig. Fragen bestimmt bezüglich Intensität. Ich glaube einfach, wenn sie einen guten Start hat, und das wissen wir ja, wenn man das gehört schon, gegen die Russen, das kann sehr viel beeinflussen. Ist natürlich auch am Modus geschuldet, ganz eine kurze Qualifikationsphase und nachher geht es in die K.O.-Phase über. Also gegen die Tschechen habe ich eigentlich das bessere Gefühl als gegen die Russen. Darum habe ich das Gefühl, es wird ein Sieg gegen die Tschechen.
Ich bin da nicht ganz so optimistisch. Ich glaube, wir haben wir sehen gut aus. Ich glaube, wir sehen gegen die Russen gut aus, aber es ist eine relativ steile Leistungskurve, die da kommen muss. Also man sieht es auch in der Champions League immer wieder. die Schweizer Mannschaften, die nachher gegen Kaliber aus, ja, aus Tschechien, aber auch aus den skandinavischen Ländern, leider nicht gegen die Russen, weil die nicht mitspielen, recht Mühe haben, immer sich früh verabschieden. Nicht, weil die Spieler nicht gut genug wären, aber weil unsere Liga die Intensität anders ist. Und wir brauchen immer einen Moment, um auf die Tour zu kommen. Darum glaube ich, es wird der Dänemark-Match absolut entscheidend werden. Also das ist jetzt wahnsinnig tiefschürfende Analyse. Da ist am Schluss. Vorher gegen Tschechien und Russen versuchen irgendwo noch Punkte mitzunehmen, klar. Aber ich glaube, nachher in der K.O.-Phase oder in der nächsten Runde wird es darum gehen, dass man dann auf diesem Level ist. Also ich glaube, der Russland- und der Tschechien-Match werden auch helfen, um wirklich unter Wettkampfbedingungen auf das Niveau zu kommen. Ich glaube, gegen Tschechien gewinnen. Die Russen habe ich das Gefühl, die könnten einem noch so unterschätzen. Das wäre so ein Klassiker zum Anfang des Turniers. Ich glaube, die Tschechen werden das irgendwie wissen, was sie tun. Und dort wird es schwierig. Also leider nein, sage ich dort.
Gut.
Ja, es tut mir aufrichtig leid. Wir verabschieden uns. Sonst haben wir nämlich nichts zu bereuen.
Nein.
Hört uns weiterhin. Wir danken, dass ihr es auch diese Woche gemacht habt auf Spotify, Apple Podcasts und wo auch sonst. Overcast, Overhead, Overload. Man weiss es nicht. Wir verabschieden uns wortreich. Danke.
Okay.